Sonntag 18 Uhr, herzlich willkommen zu den Mobility News. Top-Thema diese Woche, der Skoda e-Peak. Die Tschechen bringen ihr neues Elektro-Einstiegs-SUV mit der Modern Solid Design-Sprache auf die Straße. Außerdem setzt er auf Frontantrieb und will E-Mobilität vor allem praktisch und bezahlbar machen. Mercedes zeigt übrigens den AMG GT4-Türer neu, der mit bis zu 1169 PS die AMG EA-Plattform eröffnet. Spannend diese Woche war außerdem noch BMWs Vision für Alpina als luxuriöse Hochleistungsmarke. Audi testet im Übrigen den A2 e-tron im Härtetest und die großen China- und Europapläne von Stellantis und Dongfeng für Peugeot, Jeep und Voya ist das Thema 5. Wie immer seht ihr diese ganzen starken Themen jetzt in den Mobility News. Abonniert unbedingt noch fix den Kanal, um keine Nachrichten mehr zu verpassen, und nach dem Intro geht's sofort los. Mercedes-AMG hat das neue GT4-Türer-Coupé vorgestellt, erstmals als reines Elektroauto und als erstes Serienmodell auf der neuen AMG EA-Plattform. Die Premiere fand am 20. Mai diesen Jahres in Los Angeles statt, auf einer Brücke vor imposanter künstlicher Autobahnkulisse. Zum Start sind zwei Versionen geplant, der AMG GT55 4MATIC Plus mit 600 Kilowatt und 1800 Newtonmetern sowie der AMG GT63 4MATIC Plus mit 860 kW und 2000 Newtonmeter Drehmoment. Umgerechnet entspricht das beim Topmodell bis zu 1169 PS. Der Antrieb nutzt drei Axial-Flux-Motoren von YASA. Zwei hinten, einen vorne. Dadurch sind variabler Allradantrieb und aktives Torque-Vectoring möglich. Der GT63 soll in 2,1 Sekunden auf 100 km/h beschleunigen, Rollout abgezogen, der GT55 in 2,5 Sekunden. Die Höchstgeschwindigkeit liegt jeweils bei 300 km/h. Die Batterie hat 106 Kilowattstunden Nettokapazität, arbeitet mit 800 Volt und soll je nach Version bis zu 700 Kilometer WLTP-Reichweite ermöglichen. An passenden Schnellladern nennt Mercedes bis zu 600 kW Ladeleistung und 10 auf 80% in 11 Minuten. Dazu kommen aktive Aerodynamik, ein simuliertes AMG GTV8 Klangbild und ein digitales Cockpit. Preise hat Mercedes noch nicht offiziell genannt. Vergiss alles, was du über elektrische Performance von Traditionsmarken zu wissen glaubst, denn technisch ist AMGs Einstieg in die reine Elektromobilität beeindruckend. Eigene Plattform, kompakte Axial-Flux-Technik, über 600 Kilowatt Ladeleistung und der Anspruch, die DNA in eine neue Ära zu übersetzen. Das hat Haltung, auch wenn man diese Ladeleistung in Deutschland aktuell kaum wirklich nutzen kann. Optisch tue ich mich aber schwer. Die Front wirkt durch den riesigen angedeuteten Kühlergrill fast so, als würde der Wagen mit offenem Mund fahren. Und das Heck schwierig. Die Rückleuchten machen das Auto zwar breit, aber mit einem klassischen Mercedes-Heck hat das für mich kaum noch etwas zu tun. Dazu kommt der Drang, den Stern wirklich überall unterzubringen. Auch die drei Drehregler für Ansprechverhalten, Agilität und Traktion wirken auf mich eher überinszeniert. Wie viele Käufer eines vermutlich über 200.000 Euro teuren Elektro-AMG fahren wirklich regelmäßig quer oder auf der Rennstrecke? Für mich ist dieser GT4-Türer deshalb ein echter Identitätstest für AMG. Die Technik ist mutig, das Design polarisiert stark und die Fahrerfeatures müssen erst beweisen, dass sie mehr sind als Show. Wenn nicht, bleibt es ein sehr schneller Beweis dafür, dass Elektro-Performance allein noch keine AMG-Seele macht. Was sagt ihr zu dem Ganzen? Ich weiß, ihr habt eine starke Meinung. BMW hat mit dem Vision BMW Alpina den Neustart der Marke Alpina unter dem Dach der BMW Group konkretisiert. Die Designstudie feierte ihre Weltpremiere beim Concorso d'Eleganza Villa d'Este 2026 und soll zeigen, wie BMW Alpina künftig positioniert. Nicht als weitere Sportmarke neben BMW M, sondern als luxuriöse Hochleistungsmarke zwischen BMW und Rolls-Royce. Der Wagen ist ein 5,20 Meter langes, flaches Gran Turismo Coupé mit 4 Sitzplätzen, V8-Antrieb, lange Haube, neu interpretierter Shark Nose, reduzierten Alpina-Dekorlinien, 4 ovalen Endrohren sowie 22 Zollrädern vorn und 23 Zollrädern hinten. Innen setzt BMW auf Leder, Metall und Kristalldetails, ein eigenes Alpina-Interface im Panoramic iDrive und die bekannte Alpina-Idee, hohe Geschwindigkeit mit hohem Reisekomfort zu verbinden. Die Marke Alpina hatte BMW BMW bereits 2022 übernommen. 2026 wird sie als exklusive Marke innerhalb der BMW Group neu geführt. Das gezeigte Coupé ist zunächst eine Studie. Das erste Serienmodell soll bereits kommendes Jahr folgen und sich an der 7er Reihe orientieren, aber dennoch klar als BMW Alpina auftreten. Versteht mich nicht falsch. Ich mag BMW M wirklich sehr, aber BMW hat mit Alpina den deutlich intelligenteren Schritt gemacht. Statt Alpina nur als weitere sportliche Linie neben M zu führen, entsteht eine echte dritte Luxussäule. M steht für Angriff, Präzision und Rundenzeiten. Alpina dagegen verkörpert souveräne Reisegeschwindigkeit, Komfort und auch Zurückhaltung. Eine Haltung, die im heutigen Luxusmarkt wertvoller ist denn je. Besonders stark ist das klare Bekenntnis zum V8. Das ist kein Rückschritt, sondern ein bewusstes Signal. In Zeiten steriler Elektroantriebe wollen viele Kunden wieder Klang, Charakter und mechanische Substanz. Die Studie trifft genau die richtige Balance aus Souveränität und Understatement, wenn ihr mich fragt. Edel, aber nicht protzig. Selbstbewusst, aber nicht aggressiv. Für mich ist das die entspanntere, fahrerorientierte Antwort auf Maybach. Bayerischer Luxus für Menschen, die selbst fahren und genießen wollen. Wenn die Serienmodelle ab 2027 diesen Geist ernst nehmen und nicht zur bloßen Ausstattungsvariante verkommen, könnte Alpina das BMW-Luxusportfolio emotional deutlich nach oben ziehen. Das hat echtes Potenzial, wenn ihr mich fragt, solange BMW die Balance zwischen Erbe und Moderne auch hält. Seht ihr das genauso? Skoda hat den e-Peak als neues vollelektrisches Einstiegs-SUV vorgestellt. Das kompakte Modell misst rund 4,17 Meter in der Länge und ist das erste Serienfahrzeug der Marke, das die Designsprache Modern Solid vollständig umsetzt. Markant sind die T-förmige Lichtsignatur an Front und Heck sowie die klare, auf Alltagstauglichkeit ausgerichtete Form. Der e-Peak basiert auf der weiterentwickelten MEB Plus Plattform und kommt erstmals bei einem batterieelektrischen Skoda ausschließlich mit Frontantrieb. Skoda selbst bietet zwei Batteriegrößen an. Die Basis Essence 35 mit kleinerer Batterie soll ab 25.900 Euro kosten, ist zum jetzigen Bestellstart jedoch noch nicht konfigurierbar. Die 55er Modelle mit rund 52 Kilowattstunden nutzbarer Kapazität, 155 Kilowatt bzw. 211 PS und bis zu 440 Kilometer in WLTP-Reichweite sind ab sofort bestellbar. Ab 32.100 Euro als Essenz, ab 35.600 Euro als Selection oder als limitiertes Sondermodell Edition 1. Der Verbrauch liegt bei etwa 13,7 bis 14,1 Kilowattstunden für 100 Kilometer. Die großen Batterien sollen an der Schnellladesäule in rund 24 Minuten von 10% auf 80% laden. Das Fahrzeug ist auf bidirektionales Laden vorbereitet und kann erstmals bei einem Skoda Elektroauto vollständig per One-Pedal-Driving bewegt werden. Der Kofferraum fasst 475 Liter, ergänzt um einen etwa 25 Liter großen Frunk unter der Fronthaube. Praktisch ist auch die Anhängerkupplung für bis zu 1200 Kilogramm Anhängelast, das 13 Zoll Infotainment und eine Reihe von Simply Clever Details. Die ersten Auslieferungen sind für Ende September diesen Jahres geplant. Gebaut wird der e-Peak in Spanien zusammen mit Konzernschwestern wie dem Cupra Raval. Zusammen mit dem ebenfalls neuen Peak soll das Modell Skoda helfen, im preissensiblen Einstiegssegment deutlich mehr Elektroautos abzusetzen. Niemand spricht darüber, aber genau solche Autos entscheiden, ob Elektromobilität im Alltag wirklich ankommt. Der Skoda e-Peak ist genau deshalb interessant, weil er bewusst auf Spektakel verzichtet. Viele Hersteller setzen bei neuen Elektroautos noch auf riesige Displays, futuristisches Design und hohe Leistungsversprechen. Skoda setzt stattdessen auf das, was die Marke seit jeher auszeichnet. Echten Nutzwert zu einem vernünftigen Preis und das Ganze ist simply clever, wenn ihr mich fragt. Der konsequente Frontantrieb auf der MEB Plus Plattform schafft mit einem nur 4,17 Meter kurzen Auto ein Raumangebot, das man sonst in deutlich größeren Fahrzeugen sucht. Das ist kein Auto für Emotionen, sondern für Familien, Pendler und alle, die ein unkompliziertes Elektroauto brauchen. Genau darin liegt seine große Stärke und gleichzeitig die entscheidende Herausforderung. Der Elektroautomarkt dieses Jahr wird nicht primär bei 60.000 Euro SUVs entschieden, sondern im Segment zwischen 26 und so 36.000 Euro. Skoda versteht seine Kernkundschaft offenbar besser als manche Konzernschwester. Die Menschen wollen meist kein Statement auf Rädern, sondern ein Auto, das passt, wenig kostet und im Alltag nicht nervt. Kritisch bleibt der reale Einstieg, Die kommunizierten 25.900 Euro klingen attraktiv. Beim Bestellstart gibt es jedoch nur die teureren 55er Modelle ab 32.000 Euro aufwärts. Das kann die Wahrnehmung als echtes Volkselektroauto etwas trüben. Wenn Skoda die Lieferzeiten hält, die Software stabil läuft und der reale Verbrauch passt, kann der Epeak trotzdem ein sehr unangenehmer Wettbewerber werden, auch für andere Marken im Konzern. Zusammen mit dem Epeak hat Skoda die Chance, nicht nur bei Verbrennern, sondern eben auch weiterhin bei den Elektroautos eine echte Volumenmarke zu bleiben. Der Epeak wird nicht nur wegen aufregenden Designs in Erinnerung bleiben, sondern weil sehr viele Menschen ihn fahren werden. Und genau das macht ihn zu einem der relevantesten Autos des Jahres, wenn ihr mich fragt. Er bringt Elektromobilität ein Stück Normalität zurück. Was haltet ihr davon? Oder würdet ihr euch eher für den Hyundai Ioniq 3 entscheiden? Audi testet derzeit intensiv den A2 e-tron. Die getarnten Prototypen befinden sich in der finalen Erprobungsphase vor der Weltpremiere im Herbst diesen Jahres. Das kompakte Elektroauto soll das Audi-Portfolio nach unten erweitern und mehr Kunden den Zugang zur elektrischen Premium-Mobilität eröffnen. Produziert wird der A2 e-tron am Stammwerk in Ingolstadt. In Lappland prüft Audi aktuell Fahrdynamik, Thermomanagement und Batterieperformance bei Schnee, Eis und tiefen Temperaturen. Gleichzeitig werden Elektroantrieb, Bremsregelassistent und Fahrwerk abgestimmt. Dazu optimiert Audi im Windkanal die Aerodynamik, vor allem Dachlinie, Strömungsverhalten, Geräuschentwicklung und thermische Stabilität. Auf öffentlichen Straßen im Altmühltal testen die Entwickler Fahrwerk und Assistenzsysteme unter realen Bedingungen. Technische Daten zu Batterie, Reichweite, Leistung oder auch Preis nennt Audi leider bisher aber noch nicht. Der Name greift den A2 der früheren 2000er Jahre auf. Das neue Modell ist jedoch eine komplette Elektroneuentwicklung. Wir müssen reden. Der A2 e-tron ist genau der Schritt, den Audi jetzt braucht. Nach dem Auslaufen von A1 und Q2 hat die Marke im unteren Segment eine spürbare Lücke, wenn ihr mich fragt. Mit der Rückkehr dieses Namens weckt Audi Erinnerungen an ein Auto, das für Mut, Effizienz und Eigenständigkeit stand. Besonders überzeugt mich der Fokus der Tests, Kälteverhalten der Batterie, Aerodynamik für niedrigeren Verbrauch und harte Alltagserprobung statt reiner Leistungsshow. Genau diese Punkte entscheiden in der Kompaktklasse, ob ein Elektroauto wirklich überzeugt. Trotzdem wisst ihr, es bleibt wie immer ein Risiko. Der A2 e-tron darf kein hochwertigerer Konzernbaukasten mit Audi-Logo werden. Premium in dieser Klasse lebt von Effizienz, realistischer Winterreichweite, guten Komfort und einem Preis, der nicht abschreckt. Wenn Audi hier liefert, kann das Modell ein echter Volumenbringer werden und viele neue Kunden erstmals zur Marke führen. Für mich ist der A2 e-tron ein wichtiger Testfall, ob Audi Elektromobilität breiter zugänglich und trotzdem glaubwürdig Premium machen kann. Siehst du das auch so? Stellantis und Dongfeng bauen ihre langjährige Zusammenarbeit deutlich aus. Im Zentrum steht das Gemeinschaftsunternehmen DPCA in Wuhan. Dort sollen ab 2027 zunächst zwei neue Peugeot-Modelle und zwei neue Jeep-Modelle entstehen. Die Peugeot-Fahrzeuge sollen sich an den jüngst in Peking gezeigten Konzeptautos orientieren. Die Jeep-Modelle werden als geländetaugliche New Energy Vehicles beschrieben. Vorgesehen sind die Autos nicht nur für China, sondern auch für den Export in weltweite Märkte. Das Projekt hat ein Volumen von mehr als 8 Milliarden Yuan, umgerechnet rund 1 Milliarde Euro. Stellantis soll davon etwa 130 Millionen Euro beitragen. Parallel planen beide Unternehmen ein neues, von Stellantis geführtes Joint Venture in Europa. Stellantis soll 51% halten, Dongfeng logischerweise dann noch 49%. Diese Gesellschaft soll unter anderem Vertrieb, Einkauf, Entwicklung und möglicherweise Produktion bündeln. Zum Start geht es um Dongfengs Premium-Marke Voya in ausgewählten europäischen Märkten. Außerdem prüfen die Partner eine Fertigung von Dongfeng-Modellen im französischen Stellantis-Werk Rennes. Die Umsetzung selbst steht noch unter dem Vorbehalt endgültiger Verträge und behördlicher Genehmigung. Niemand will diesen Teil zugeben. Ich halte das für einen cleveren Schritt von Stellantis. Statt mit Importmodellen gegen die chinesische Konkurrenz anzurennen, nutzt der Konzern die Dongfeng-Partnerschaft konsequent in beide Richtungen. In Wuhan wird dort produziert, wo Lieferketten, NEV, Know-how und Kostenvorteile bereits sitzen. Für Peugeot ist das eine Chance, schneller elektrifizierte Modelle aufzubauen. Gleichzeitig ist es ein Balanceakt, ein französischer Traditionsname mit wichtigen neuen Modellen aus Wuhan muss durch Design und Qualität und natürlich emotionalen Appeal überzeugen, sonst wirkt es schnell wie ein Kostensenkungsprogramm. Besonders gefällt mir der Gegenzug: Dongfeng erhält über das neue europäische Joint Venture Zugang zu unserem Markt mit der Premium-Marke Voya. Das ist keine einseitige Abhängigkeit, sondern beidseitig nützliche Arbeitsteilung. Keine naiven Alleingänge, sondern erwachsene Industriekooperation. Ob die neuen Peugeot-Modelle genug eigenständigen Charakter mitbringen, wird der entscheidende Test. Für mich ist das genau der Pragmatismus, den viele europäische Hersteller jetzt dringend brauchen, weil, machen wir uns nichts vor, Leute, die Chinesen sind schon weit und gut, was die Produktion betrifft. Oder seid ihr jetzt komplett enttäuscht von Peugeot und Stellantis? Ich bin gespannt auf eure Meinung in den Kommentaren dazu. Und das war's auch schon wieder für diese Folge von den Mobility News. Wenn ihr mehr sehen wollt, dann klickt jetzt sehr gern hier oben für unser neuestes Video und darunter findet ihr die Playlist mit all unseren Fahrzeugreviews. Wie immer sehen wir uns in der nächsten Woche wieder. Ihr wisst ja immer sonntags um 18 Uhr. Vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin und bleibt mobil.